Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wir sprechen in dieser Folge über Inklusion und wie wir viele Chancen nicht nutzen in Deutschland, wo wir auch Missstände haben als Gesellschaft, ehrlicherweise aber auch in den Unternehmen. Ja, es gibt gesetzliche Vorgaben, die erfüllen aber 2/3 der Unternehmen nicht, zahlen dafür eine Ausgleichszahlung, eine Strafe sozusagen, freiwillig, anstatt einfach mehr Behinderte zu beschäftigen, was eigentlich im KI-Zeitalter technologisch oft einfacher ist denn je, und ehrlicherweise die Chancen auch sehr, sehr groß sind. Wir sprechen darüber jetzt mit Yanis McDavid. Er ist Keynote-Speaker, sehr bekannt auf sozialen Medien, auf Bühnen und eben auch mit seinem Buch All Inclusive, das kürzlich erschienen ist, das ich sehr, sehr gerne, aber auch mit viel Neuigkeitswert gelesen habe und worauf wir sicherlich im Gespräch auch immer mal wieder zurückkommen werden. Yanis, ich grüße dich. Hallo.
Hallo Thorsten, ich grüße dich. Ganz herzlichen Dank.
Bevor wir in Medias Res gehen, ich glaube, es ist wichtig, auch ein bisschen dich und deine Geschichte ein bisschen zu kennen. Wie wurdest du der du heute bist? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Oha, das ist ja eine Frage, die ist ja fast schon uferlos, ehrlich
In
gesagt.
1,30.
Genau, das ist lustig, weil über dieser Frage habe ich mich damals tatsächlich beworben für die Uni, an die ich unbedingt gehen wollte nach meinem Abitur. Und da sind wir schon mittendrin eigentlich im Thema. Ich habe 2011 Abitur gemacht und bin dann direkt danach eben an die Uni, Universität Wittenherdecke gegangen, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Und das war eben genau die Frage, mit der wir uns dort auch bewerben mussten. Und habe mich dann aber tatsächlich im Laufe des Studiums sehr schnell selbstständig gemacht. Und das ist das, was mich bis heute auch immer noch prägt. Ich bin als selbstständiger Speaker, also Vortragsredner, würde man auf Deutsch wahrscheinlich sagen, bin ich unterwegs, habe mittlerweile 3 Bücher geschrieben, das letzte jetzt eben vor einem Jahr ungefähr zum Thema Inklusion in der Arbeitswelt. Darüber reden wir sicherlich ja heute dann auch noch ein bisschen ausführlicher. Und diese ganze Selbstständigkeit, die hat mich dann so überrollt, dass ich tatsächlich dann doch relativ schnell realisiert habe, okay, also das mit dem Studium und der Selbstständigkeit gleichzeitig, das wird doch sehr herausfordernd und ich habe mich schlussendlich dann für die Selbstständigkeit entschieden. Sprich, habe also mein Studium nicht offiziell beendet und bin da jetzt mittlerweile eben seit gut 10 Jahren als Vortragsredner in ganz unterschiedlichen Kontexten, eben vor allen Dingen aber auch zum Thema Diversity und Inklusion unterwegs, aber nicht nur, auch zum Thema Mut und Motivation, Herausforderungen angehen etc. pp. Und was möglicherweise auch noch wichtig ist, um mich zu verstehen, also wer mich noch nicht kennt, ich bin ohne Arme und Beine geboren, habe also dadurch eine eigene Erfahrung im Thema Inklusion, würde ich mal sagen, die mich schon mein ganzes Leben geprägt hat und würde sagen, dass ich da im Grunde genommen auf einem sehr guten Weg war, weil für mich immer die Devise lautete, okay, ich habe halt keine Arme und Beine. Aber so what? Und das sollte in meinem Leben niemals der Grund dafür sein, mich von irgendwas abhalten zu lassen. Und deswegen habe ich auf alles Bock und mache ganz viel und mache mehr oder weniger alles und versuche immer, dass sozusagen die Tatsache, dass ich keine Arme und Beine habe, dem nicht im Weg steht.
Ich glaube, du wolltest, habe ich in deinem Buch gelesen, als Kind auch Motorradpolizist werden, oder? Und hast da auch überhaupt nicht von abgelassen, aber doch irgendwann ja schon.
Genau, ich wollte als Kind immer unbedingt Motorradpolizist werden und ich finde, das zeigt so wahnsinnig cool, wie gut es meinen Eltern damals vor allen Dingen gelungen ist, in meinem Leben oder für meinen Alltag eine wahnsinnige Normalität an den Tag zu legen. Ja, weil das war dann natürlich, gab es auch so Situationen in der Schule zum Beispiel, wo ich dann gehänselt wurde oder wo irgendwelche Kinder über einen halben Schulhof geschrien haben, guck mal, der hat ja keine Arme und Beine. Und natürlich gab es auch Situationen, in denen mich das dann durchaus auch mal getroffen hat. Aber ich bin dann, wenn ich dann nach Hause gekommen bin und mit meiner Mutter darüber geredet hat, hat meine Mutter immer nur so gesagt, ja und? Das andere Kind hat rote Schuhe. Und jetzt? So. Das heißt, dieses keine Arme und Beine haben, das bewegte sich auf einem ganz, ganz normalen Level. Das heißt, irgendwie logisch war mir das natürlich bewusst, aber es machte überhaupt keinen Unterschied. Es wurde überhaupt nicht dramatisiert, ja, oder größer gemacht, als es eigentlich ist. Und das war total schön, weil ich da als Kind wirklich eine tolle Kindheit dann dadurch auch haben konnte, eben diesen Traum auch haben konnte, unbedingt Motorradpolizist werden zu wollen. Das war so mein erster Berufswunsch. Und ich habe erst tatsächlich sehr, sehr spät, erst mit 18, 8 Jahren, was ja wirklich spät ist, so tatsächlich emotional realisiert und begriffen, wie sehr ich doch durch dieses keine Arme und Beine haben in unserer Gesellschaft ja ausgegrenzt bin oder möglicherweise am Rand leben müsste, und sozusagen eben auch Diskriminierungserfahrungen wohl machen werde, und wie gravierend anders ich eben aussehe. Und das war ja erst tatsächlich mit 8 Jahren.
Jetzt wäre es schön, wenn du das mit 8 Jahren nicht hättest machen müssen, wenn Millionen andere das nicht hätte machen müssen. Was stimmt in unserer Gesellschaft nicht, wenn ich das mal so formulieren darf? Wo ist der Weg noch weit?
Also du stellst wirklich Fragen, auf die ich ganze Vorträge antworten könnte. Finde ich cool. Ist schön herausfordernd. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich meine, also natürlich gibt es eine gewisse Normverteilung in unserer Gesellschaft. Und die Normverteilung, die sagt natürlich, die meisten Menschen haben Arme und Beine. Und die meisten Menschen möglicherweise eben auch keine Behinderung, jedenfalls nach klassischen Bewertungsmaßstäben. Und was wir aber oft machen, ist meiner Meinung nach der Fehler, dass wir alles immer nach dieser Norm ausrichten. Und das kann ja schon nicht funktionieren. Und dass wir dadurch über diese Norm einen Normalitätsbegriff sozusagen argumentieren, der aber ja völlig falsch ist. Weil nur weil die Norm sagt, dass die meisten Menschen Arme und Beine haben, ist ja Teil der Realität, also sprich der Normalität, dass es an den Rändern, also links und rechts, ja auch Menschen gibt, wenn man sich jetzt so eine Glockenverteilung anschaut zum Beispiel oder vorstellt, Menschen gibt, die eben Teil dieser Gesellschaft auch sind. Und das ist, glaube ich, der große Fehler, den wir als Gesellschaft machen, dass wir alles nach der Norm ausrichten. Und das ist ja auch sozusagen nicht nur beim Thema Behinderung der Fall, sondern bei ganz, ganz vielen Themen. Ja, also zum Beispiel richten wir unheimlich viel eben an dem typischen Mann mittleren Alters, der gesund ist, keine Behinderung hat, heterosexuell und so weiter und so fort, Größe M trägt, ja. Danach richten wir alles aus. Das geht ja mit Crash-Dummies für Autos geht es ja los, ne? Erst vor kurzem wurde jetzt begonnen, dass man auch mal weibliche Dummies sozusagen für Crash-Tests von Autos verwendet. Das geht weiter über Erklärung von Krankheiten, die für Menschen mit weißer Hautfarbe nur sozusagen erklärt werden in den Lehrbüchern und so weiter und so fort. Und es endet eben da, dass wir eine Welt kreiert haben, so möchte ich es mal formulieren, die für den Mann mittleren Alters, der keine Behinderung hat, funktioniert und für alle anderen aber nicht. Und das ist eben da, wo wir dann aber ja auch feststellen müssen, dass wir hier wieder einen Fehler machen zwischen Norm und aber dann eben auch sozusagen Mehrheitsverhältnissen. Ja, weil die Mehrheit ist am Ende des Tages eben nicht männlich, heterosexuell und weiß, sondern alle anderen Gruppierungen, die wir immer so als Randgruppen abstempeln, haben ja auch eine durchaus große, große Schlagkraft und Gewicht.
In Summe mehr als die Hälfte, definitiv. Lass uns vielleicht mal, jetzt stelle ich mal eine ganz konkrete Frage, Vorsicht, definitorisch kurz ans Werk gehen, mit Wording, weil wir leben ja alle in Plastikwörterwelten. Was ist Inklusion? Wie grenzt es sich vielleicht auch von Integration ab? Jetzt kommen wir auch langsam zum Unternehmerischen. Was ist das eigentlich so ganz genau und was ist es vielleicht auch nicht?
Ja, also das ist natürlich eine spannende Frage und gerade beim Inklusionsbegriff wird auch viel Schindluderei getrieben, ehrlich gesagt, oder Etikettenschwindel, weil wie oft ich mittlerweile lesen muss, etwas sei inklusiv, was aber das Gegenteil von inklusiv ist. So, Integration würde ich beschreiben als eine Gruppe von Menschen, die irgendwie anders sind als andere, kommt ins Unternehmen beispielsweise, wird also integriert, aber bleibt unter sich. Ja, also das typische Beispiel würde ich jetzt mal sagen, sind eben so die Unternehmen, die ganze Abteilungen geschaffen haben mit Menschen, die Autismus haben oder dem Autismus-Spektrum angehören, sagt man, glaube ich, korrekterweise, und ganze Abteilungen dafür geschaffen haben. Das heißt, die haben eine Abteilung von Menschen mit Autismus in das Unternehmen integriert. Inklusion stellt meiner Meinung nach eine ganz andere Frage. Und zwar stellt Inklusion die Frage, sind wir bereit, als Gesellschaft, aber auch als Unternehmen, uns anzupassen? Bei Integration ist die Anpassung nur von denen gefordert, die sich integrieren sollen. Also jetzt integriert euch doch bitte mal, heißt es dann, ne? So. Und Inklusion stellt aber eben die Frage, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und gemeinsam uns darüber austauschen, wie soll das Unternehmen der Zukunft, um jetzt mal im Unternehmerischen zu bleiben, wie soll das Unternehmen der Zukunft aussehen, damit wir wirklich gemeinsam sagen können, wir sind ein inklusives Unternehmen. Sprich, von Inklusion reden wir erst dann, wenn tatsächlich Menschen mit Behinderung oder Menschen aller Couleur, möchte ich jetzt mal sagen, tatsächlich auch an den Entscheidungstischen mitsitzen dürfen und eben auch dort Entscheidungen mittreffen.
Jetzt werfe ich mal zwei Zahlen in den Raum, immer gefährlich im Podcast, aber das schaffen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt ungefähr 8 Millionen Schwerbehinderte, gerade höher als 50% hierzulande, und 1,3 Millionen sind versicherungspflichtig beschäftigt, mas o menos. Das ist wenig, weniger als ein Viertel. Wie bewertest du diese Zahlen und woran liegt das?
Also ich finde die Zahlen extrem bedenklich und Obacht, jetzt werfe ich auch noch ein paar Statistiken ein, aber keine Sorge, das ist relativ einfach zu verstehen. Und zwar, wenn man die Arbeitslosenquoten miteinander vergleicht, ja, die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung und die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Behinderung, dann sehen wir, ähnlich wie du jetzt die Zahlen auch vorgestellt hast, sehen wir, dass die Arbeitslosenquote unter den Menschen mit Behinderung deutlich höher ist als die unter den Menschen ohne Behinderung. So, gleichzeitig sagt, und das kann man nachlesen, sowohl bei der Aktion Mensch als auch bei der Bundesagentur für Arbeit, sagt die Statistik, dass die arbeitslosen Menschen mit Behinderung durchschnittlich höher qualifiziert sind als die Arbeitslosen ohne Behinderung. So. Und jetzt die letzte Zahl. Wir haben einen großen Fachkräftemangel, über 100.000, 200.000, je nachdem, welcher Statistik man jetzt folgen möchte, an Fachkräften fehlen in Deutschland. So, und das finde ich auf der einen Seite eine sehr bedenkliche Situation, auf der anderen Seite allerdings auch eine Situation, die ich schlicht und ergreifend nicht verstehe. Weil wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die sich beklagen, dass sie keine Fachkräfte finden, und auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe von Menschen, die in der Arbeitslosigkeit sind, trotz Qualifikation, trotz Berufsabschlüssen und so weiter und so fort, wo ich immer nur so denke, ja, haben wir doch mal angefangen oder wann fangen wir eigentlich an, vor der eigenen Haustüre nach Fachkräften auch zu suchen? Das ist natürlich schwierig, wenn vor der eigenen Haustür eine Stufe ist. Also sprich, das Thema Barrierefreiheit ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, entsprechende Fachkräfte, die eine Behinderung haben, überhaupt ansprechen zu können.
Damit sind wir auch ein bisschen beim Rechtlichen. Es gibt seit 2006, ich glaube, das war ein Meilenstein, das, oh, jetzt bin ich bei Gesetzeswörtern immer so schwer, UN, von der UN, also das Behindertenrechtskonvention, glaube ich, heißt es so. Und jetzt kommt wieder so ein Wort. Es ist keine Krankheit, sondern ein Nachteil. Was bedeutet diese Definition?
Das war ehrlich gesagt ein riesiger Meilenstein, der mit dieser UN-Behindertenrechtskonvention erzielt wurde. Übrigens, Fun Fact am Rande: Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonvention 2009 ratifiziert. Das heißt also, theoretisch ist sie geltendes Recht. Ich sage leider bewusst an der Stelle theoretisch, weil wir oft genug sehen können, wo dieses Recht auch gebrochen wird und im Moment auch politische Debatten geführt werden, die ganz gezielt die UN-Behindertenrechtskonvention auch diskreditieren und angreifen. Aber das wollen wir jetzt erstmal ausklammern an der Stelle. Das war deshalb ein Riesenmeilenstein, weil vorher oft eben gesagt wurde, Behinderung ist ein persönliches, ist ein medizinisches Problem. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist dann hingegangen, also die UN ist dann hingegangen und hat eben gesagt, nee, das greift zu kurz, sondern eigentlich müssen wir Behinderung anders definieren. Und zwar müssen wir Behinderung definieren, dass sie ein Nachteil ist, den Menschen entweder von Geburt an haben, das sind allerdings die wenigsten, oder im Laufe des Lebens sozusagen erwerben, das ist die allergrößte Zahl dabei. Und die UN-Behindertenrechtskonvention sagt eben, eine Behinderung entsteht dadurch, dass diesen Menschen bestimmte Rechte nicht gewährt werden, die sie eigentlich haben und die alle anderen über die allgemeine Erklärung der Menschenrechte haben. Und dann ist man eben hingegangen und hat gesagt, okay, wir müssen im Grunde genommen das nochmal genauer, vielleicht auch nochmal ein Stück weit schärfer formulieren. Was bedeutet eigentlich allgemeine Menschenrechte im Hinblick auf das Thema Behinderung? Also in Bezug auf Menschen, die eine Behinderung haben. Und da wurden dann eben nochmal ganz konkret, also viel konkreter sozusagen bestimmte Dinge festgelegt. Und der Meilenstein dabei ist, dass jetzt eben nicht mehr gesagt wird, hey, das ist dein Problem, komm halt damit zurecht, sondern es wird gesagt, nee, wir haben eine Gesellschaftsstruktur erschaffen, die bestimmte Menschen ausschließt. Und deswegen ist es Aufgabe der Gesellschaft, dafür zu sorgen, diese Menschen wieder einzuschließen.
Und das wurde natürlich auch tiefer gelegt auf deutsches Recht. Das hast du gerade schon gesagt, Debatte, die dem eigentlich zuwiderlaufen, da komme ich gleich noch zu, aber sind wir kurz erstmal bei der Unternehmensebene. Das grenzt da wahrscheinlich auch an. Also ein Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten muss eigentlich laut Gesetz, das ging ja stufenweise, man konnte sich auch jahrelang darauf einstellen, das ist jetzt nicht ganz neu, 5% eben Menschen mit Behinderung beschäftigen, wenn sie ab 20 Beschäftigte haben. So. Wer das nicht hat, und das sind zwei Drittel, also zwei Drittel halten diese 5%-Quote nicht ein, aus welchen Gründen auch immer, muss eine Ausgleichsabgabe zahlen. Die ist gestaffelt, das sind mal so 100 Euro und so weiter. Was hältst du von dieser Mechanik und auch dieser Zweidrittelzahl?
Ich finde die Mechanik grundsätzlich sehr begrüßenswert und grundsätzlich sehr gut, weil sie vor allen Dingen in Deutschland auch eine Entwicklung angestoßen hat, die wir sicherlich nicht gehabt hätten, wenn es diese Regelung nicht geben würde. Gleichzeitig sehen wir, trotz der Tatsache, dass eben diese Zahlungen, die dann getätigt werden müssen, also diese Ausgleichsabgabe, heißt sie ja, glaube ich, offiziell, die Unternehmen also bezahlen müssen, wenn sie es nicht schaffen, diese Quote zu erfüllen. Das sind bis zu, ich glaube, 800 Euro mittlerweile pro nicht besetztem Arbeitsplatz, wenn ein Unternehmen gar keine Person mit Behinderung eingestellt hat. Und selbst da gibt es Unternehmen, die offensichtlich lieber diese Ausgleichsabgabe zahlen und gleichzeitig aber sich immer noch beschweren, dass sie keine Fachkräfte finden, statt einfach mal hinzugehen und sich zu überlegen, kann ich nicht dieses Geld, was ich sozusagen unsinnigerweise bezahlen muss, dadurch sozusagen mir einsparen, indem ich einfach Fachkräfte gezielt anwerbe, die eine Behinderung haben. Das wäre ja eigentlich ein super Trick und so wie ich mein wirtschaftswissenschaftliches Studium verstanden habe, im Grunde genommen das, was Unternehmen eigentlich tun sollten, nämlich Kosten reduzieren und Gewinne maximieren. Und das wird hier an der Stelle nicht gemacht. Gleichzeitig muss ich aber der Ehrlichkeit oder der Vollständigkeit, besser gesagt, der Vollständigkeit halber auch sagen, dass diese Regelung leider ein bisschen auch ein stumpfes Schwert ist, aus verschiedenen Gründen. Denn erstens kann diese Ausgleichsabgabe als Betriebskosten geltend gemacht werden, was allein schon absurd ist, weil das soll ja in der Theorie eine Strafzahlung sein, ne? So, machen wir uns nichts vor, so ist sie eigentlich nicht zu benennen und ich kenne jetzt auch einige Leute, die mir dafür einen auf den Deckel geben würden, dass ich sagen würde, es ist eine Strafzahlung, aber im Grunde genommen ist es das ja. So, die kann von der Betriebsausgabe geltend gemacht werden, was schon mal erstens völlig absurd ist. Zweitens, und da kommen wir zur nächsten Absurdität, wenn das Unternehmen jetzt sagt, okay, aber wir geben Aufträge an eine sogenannte Werkstatt für behinderte Menschen. Also zum Beispiel ein Unternehmen, was irgendwelche Produkte verpacken lässt, kann eben sagen, okay, diesen Verpackungsprozess, den lagern wir aus an eine Werkstatt für behinderte Menschen. Dann können sie das, was sie dort als Auftragsvolumen sozusagen generieren, das können sie gegenrechnen gegen die Ausgleichsabgabe, die sie eigentlich zahlen müssten. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen ein Trick, eine Taschenspielerei oder ein bisschen ein Trick durch die Hintertür, weil das natürlich nicht das ist, was eigentlich mit dieser Ausgleichsabgabe ursprünglich mal gedacht worden ist, sondern die Ausgleichsabgabe war ursprünglich mal dazu gedacht, eben einerseits ein Anreizsystem zu haben, für die Unternehmen mehr Menschen mit Behinderungen einzustellen und gleichzeitig aber dieses Geld dann, was dann generiert wird, wenn die Unternehmen es nicht tun, dafür zu nutzen, Menschen, die in einer Werkstatt sind, zu unterstützen, den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt zu finden. Das heißt, es ist auf zwei Ebenen, es ist im Grunde genommen doppelt absurd eigentlich, diese Tatsache, zumal dann noch dazu kommt, dass, aber das würde jetzt hier zu weit führen, auch das ganze System der Werkstätten für behinderte Menschen im Moment und in einer sehr, sehr großen Kritik steht, sozusagen unter sehr großer Kritik steht und wie ich finde, durchaus auch zu Recht.
Eigenes Thema tatsächlich. Ich bin da auch ambivalent, muss ich sagen, auch wenn ich bei denen einkaufe, durchaus auch, aber komplex und tatsächlich für den Moment so viel. Ich würde vor allen Dingen noch auf das Recruiting bei den Unternehmen zurückkommen. Also, weil da, also jetzt kommen wir mal auch Lösungsansätze. Du bist viel in Unternehmen, du kennst sehr gute Fälle, so nenne ich das jetzt mal, wo es funktioniert, wo es sich rechnet, gar keine Frage, auch nicht nur ein paar, sondern viele. Was passiert denn da im Recruiting? Fangen wir mal negativ an. Was läuft da schief?
Also ich glaube, das ganz große Problem oder mit das größte Problem, was wir bis heute auch immer noch haben, und das, obwohl wir im Jahre 2026 sind, ich musste gerade noch auf die Uhr schielen, aber ja, tatsächlich, wir sind 2026, ist das Thema Vorurteile. Und das ist meiner Beobachtung nach immer noch die allergrößte Hürde, die die meisten Unternehmen haben oder auch die meisten Recruiting-Abteilungen haben, die sie davon abhalten, Menschen mit Behinderung wirklich gezielt als Fachkräfte auch anzusprechen. Und diese Vorurteile, die sind sehr vielschichtig gelagert. Es geht damit los, dass es heißt, ja, aber Menschen mit Behinderung sind ja gar nicht so leistungsfähig. Oder die sind ständig krank. Oder die fallen ja ständig aus. Oder dies und das und jenes. Und endet dann mit dem Vorurteil, ja, wenn du einmal jemanden mit Behinderung eingestellt hast, dann wirst du den ja nie wieder los. So, faktisch gesehen sind alle diese Vorurteile falsch. Weil auch wenn du jemanden mit einer Behinderung einstellst, hat der zwar einen besonderen Kündigungsschutz, das ist auch richtig so und wichtig gleichzeitig, aber nichtsdestotrotz, natürlich kannst du jemanden mit einer Behinderung auch wieder loswerden. Du darfst es eben nur nicht aufgrund der Behinderung und beziehungsweise, nee, ich muss es korrekter machen, du musst in dieses Kündigungsgespräch sozusagen noch eine Vertrauensperson bzw. die Schwerbehindertenvertretung mit einbinden. So. Aber wenn ich jetzt beispielsweise angestellt wäre in einem Unternehmen und ich würde Löffel aus der Kantine klauen, dann kann man mich genauso gut kündigen wie alle anderen auch. Also das ist sozusagen Quatsch. Gleichzeitig das Vorurteil mit der Leistungsfähigkeit, das ist im Grunde genommen ein sehr spannendes Vorurteil, weil wir unsere Leistungsfähigkeit und wir sind ja eine Leistungsgesellschaft und das wird immer so wahnsinnig hochgehalten. Und dann ist aber ja immer für mich die Frage, was heißt denn eigentlich Leistung? Heißt Leistung 10, 12 Stunden am Tag im Büro sitzen? Völlig unabhängig davon, was ich tue. Hauptsache, es sieht so aus, als würde ich arbeiten. Oder bedeutet Leistung, jeder und jede gibt seine und ihre 100%. Und meine 100% sind möglicherweise vielleicht eine andere 100% als deine, vielleicht aber auch nicht. Das heißt, die Frage der Leistungsfähigkeit ist ja eigentlich gar nicht die entscheidende. Die entscheidende Frage ist ja die Frage der Leistungsbereitschaft. Und deswegen führen wir an der Stelle meiner Meinung nach die falschen Debatte.
Die Motivation ist oft groß. Wir haben exzellente Beispiele, wie auch Autisten Jobs gerade übrigens im KI-Zeitalter, glaube ich, auch sehr gut machen können. Apropos Technologie, das ist ja hier auch noch ein Punkt. Von bei Blinden angefangen, wir leben in einer Zeit, wo Sprache immer wichtiger wird, um Dinge zu erfassen und nicht die Tastatur oder ähnliches. Also glaubst du, dass die Leistungsfähigkeit von Behinderten, abgesehen von dieser hohen Motivation, durch technologische Lösungen, die ja einfach immer mehr werden, nochmal steigen wird und dass es sich lohnt, frühzeitig auf diesen Trend zu setzen, auch als Unternehmen?
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Selbst wenn ein Unternehmen jemand einstellt mit einer Behinderung und dort festgestellt wird, die Person kann nicht sozusagen das leisten, was normalerweise dort auf dem Job nötig ist, dann gibt es immer auch die Möglichkeit, über die entsprechenden staatlichen Stellen sowas auch querfinanzieren zu lassen. Also beziehungsweise sich staatlich auch als Unternehmen unterstützen zu lassen. Ganz davon abgesehen, dass es das auch gibt für den barrierefreien die barrierefreie Umgestaltung eines Arbeitsplatzes und so weiter und so fort. Also es gibt durchaus staatliche Fördertöpfe, die man auch anzapfen kann als Unternehmen.
Wichtiger
Die
Punkt, ja.
Frage, wie bitte?
Wichtiger Punkt auf jeden Fall
Ja, ist ja nochmal ein
überzeugend.
ganz wichtiger Punkt, ne, da sich dann auch einfach mal zu informieren und ne, die entsprechenden Stellen, die da für das Unternehmen vor Ort dann zuständig sind, auch zu kontaktieren. Ne, das ist das Inklusionsamt oder die Arbeitsagentur. Das sind so die ersten typischen Anlaufstellen, die Rentenversicherung, manchmal eben auch Unfallversicherung und so weiter, je nachdem. Je nach Kontext, aber sich da einfach mal zu informieren, das kann ja schon sehr wertvoll sein. Technologie, ja, ich glaube schon, dass der technologische Fortschritt uns nochmal auf eine ganz andere Stufe heben kann als Menschen mit Behinderung. Ich bin da aber immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir haben eine ähnliche Debatte damals gehabt beim Thema Homeoffice, wo dann gesagt wurde, ja, das ist doch eigentlich perfekt, weil dann können ja viel mehr Menschen mit Behinderungen auf den ersten Arbeitsmarkt arbeiten, weil die schieben wir einfach alle ins Homeoffice, dann müssen wir uns nicht damit beschäftigen, ob unser Büro barrierefrei ist und so weiter und so fort, und dann können die dort arbeiten. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, okay, ich freue mich für jeden oder jede mit Behinderung, die es geschafft hat, einen gut bezahlten Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu haben. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn das Argument lautet, wir stecken alle Menschen mit Behinderung ins Homeoffice, ist es auch schon wieder nicht inklusiv am Ende des Tages, ne? Sondern das ist eine hohe Form von Exklusivität, beziehungsweise maximal vielleicht noch von Integration, aber eben nicht von Inklusion, das, was wir uns ja eigentlich wünschen würden. Insofern, um die Frage zu beantworten, ja, ich glaube, der technologische Fortschritt kann uns helfen, aber Obacht eben nur, wenn wir ihn auch richtig einsetzen und richtig tatsächlich nutzen. Und ich glaube, dass der technologische Fortschritt trotzdem keine Abkürzung ist, die eigenen Vorurteile in Frage zu stellen.
Zum Abschluss noch, was muss die Politik noch machen? Also, wir haben einen, ich glaube, hochrangige Politiker, die sich damit beschäftigen, die selber anmerken, dass wir hier bürokratisch auch für die Unternehmen einen Irrgarten haben. Ich glaube, das ist das Wort, das mal benutzt wurde. Wie bewertest du diese Situation?
Also ich finde, wenn ich mir das anschaue, dann haben wir in Deutschland tatsächlich gerade in dem Bereich bürokratische Monster erschaffen, die einfach so groß sind, dass alle damit überfordert sind. Also das sehe ich sowohl auf Seiten der Unternehmen als auch auf Seiten der ArbeitnehmerInnen, als auch diese Debatten führen wir ja im Moment auch im Hinblick auf sozusagen den ganzen sozialen Sektor, ne? Also Sozialausgaben und so weiter und so fort, die wir uns angeblich in diesem Land nicht mehr leisten könnten. Wo ich mich dann hinstelle und sage, aber können wir uns diese bürokratischen Monster denn überhaupt noch leisten? Weil was da an Ressourcen, an Geld verschwendet wird auf allen Seiten, das ist der reinste Irrsinn. Und ich finde wirklich, und diese Vorschläge sind jetzt auch nicht neu, die stammen auch nicht von mir, sondern die stammen von Jürgen Dusel, das ist der Bundesbeauftragte, also der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, so heißt es korrekt, also der Bundesbehindertenbeauftragte, der eben schon seit Jahren fordert, und dem schließe ich mich vollumfänglich an, dass er sagt, wir müssen diese Leistungen für Menschen mit Behinderungen aus einer Hand tätigen. Dass die Unternehmen einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin haben und nicht tausend, und die Menschen mit Behinderungen selbst, aber eben auch in der Behörde, dass es eine Behörde gibt, dass es dort eine Ansprechstelle gibt, mit der man alle Fragen, die sozusagen diesen ganzen Prozess hin, wie kann ich es schaffen, mit einer Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, dass das eben alles aus einer Hand passiert. Das würde uns unheimlich viele bürokratische Kosten ersparen und würde das der Wirtschaft und den Menschen deutlich einfacher machen, sich auch mit dem Thema wirklich zu beschäftigen.
Appell zum Abschluss. Janis, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank dir.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Und mehr Infos zu diesem Thema finden Sie die in der aktuellen Ausgabe von Markt und Mittelstand und natürlich auf unserer Website. Mehr dazu auch in den Shownotes. Danke sehr und auf bald. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.